Das ist eines der Sachen, wofür ich Menschen wirklich bewundere und Menschen an sich, dass wir Kunst schaffen können. Einfach nur, wo man gar nicht in Verwertungslogiken denken, sondern einfach, ich mache jetzt Kunst, um mich zu verbinden mit der Welt, mit anderen oder um die Welt besser verstehen zu können oder meinen Platz zu finden oder so. Und das finde ich total toll, dass wir das machen und dass wir das können und was da so entsteht. Da mag ich dann Menschen doch ganz gern.
Okay, wenn wir schon mal so, ja, so reinstarten. Du, jetzt liegt da ja dieses schöne neue Album von dir mit diesem tollen Coverbild. Ist das noch aufregend für dich, wenn das jetzt neu so auf Platte erscheint, ein neues Album?
Ja, also natürlich nicht mehr ganz so aufregend wie so die ersten Alben, aber ich freue mich schon immer, wenn ich es dann fertig sehe. Und vor allem eben finde ich das Cover sehr schön, also sehr schräg, sehr schön.
Was ist das für ein Coverbild?
Von der Eva Beresin, Wiener Malerin, die ich kennengelernt habe bei einem Theaterstück, das wir gemacht haben letztes Jahr. Da hat sie auf der Bühne gemalt und das war, also Alte Meisterin hat das geheißen, unter der Regie von der Sarah Ostertag. Und ja, da habe ich die Eva kennengelernt und ja, war sehr beeindruckt von ihr. Und dann habe ich sie eben gefragt, weil sie auch sehr pop-affin ist und so, ob sie das Cover machen wird. Und das hat sie dann gemacht. Und zuerst war ich so, boah, das ist, taugt mir total, aber ist schon heftig irgendwie. Und dann hat sie mir ein anderes Bild gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, das nehme ich, das ist irgendwie, zwar ein bisschen gedeckter und so.
Ja.
Aber dann hat mich das nicht in Ruhe lassen, weil ich habe mir gedacht, das passt, aber eigentlich viel besser.
Ja.
Aber es ist natürlich ein bisschen, also ich kann mir schon vorstellen, dass manche abschreckt, weil es hat ein bisschen was, aber es ist halt einfach sehr ausdrucksstark und ich liebe es. Und ich mag eben so ihre Fabelwesen da und immer so, man kann so viel entdecken, so tierisch-menschliche Hybrid.
Aber ist das eine Maus da vorne drauf?
Was immer du sehen möchtest. Aber immer sind ja urviele Viecher da.
Man, eben, ist das eine Eule vielleicht? Nein.
Das hätte ich jetzt eher als Frosch.
Als Frosch, wirklich?
Ein Wolf vielleicht.
Okay.
Mauseding. Ja, was auch immer. Ich hätte das als ein Wimmelbild gesehen. Ja, ich finde schon, das hat ein bisschen Wimmelbildcharakter. Ja, aber da war ich sehr glücklich, dass sie mir das.
Aber hat sie da sich wirklich schon deine Lieder angehört und dann irgendwie dazu versucht, was zu gestalten? Oder?
Das wusste ich selber nicht. Also ich habe ihr die Sachen geschickt und ich wusste dann nicht, nimmt sie jetzt irgendwas aus ihrem reichhaltigen Fundus oder macht sie extra was? Aber sie hat mir, also das dürfte sie schon gehabt haben. Also das habe ich dann draus geschlossen, weil es ist aus 2022 oder so. Also ja.
Okay. Also diese Aufregung ist schon noch da.
Die ist durchaus noch da, ja.
Ich habe heute früh nachgedacht und wir haben nicht beim letzten Album miteinander gesprochen, sondern bei dem, glaube ich, davor.
Take Your Hand.
Ja, 2018. Ja. Und da hast du noch irgendwie so gemeint, ja, Album muss halt irgendwie sein, damit man überhaupt irgendwie auftreten kann.
Ja, ja.
Wie ist das jetzt, mal kurz rechnen, 7 Jahre später?
Immer noch so, also auch dieses Album ist ja jetzt, also das habe ich jetzt gar nicht so sehr gemacht, um auftreten zu können, sondern mehr, weil ich dieses Projekt ja heuer ins Leben gerufen habe und damit auf Tour gegangen bin, obwohl wir noch gar nichts, eben keinen Tonträger hatten. Und da habe ich dann gemerkt, das war jetzt irgendwie nicht der ganz fertig durchdachte Move, weil die Leute dann ziemlich enttäuscht waren, dass sie nichts kaufen konnten dann. Und dann macht, ja, das war jetzt eigentlich blöd. und deswegen habe ich jetzt, weil wir eben nächstes Jahr wieder auf Tour gehen, und man dachte, ich muss jetzt irgendwas machen, weil ich verstehe das auch, dass wenn du bei einem Konzert bist und es hat dir gefallen, dann möchtest du irgendwas davon mitnehmen. Und das, ja, ist jetzt das. Also insofern habe ich das jetzt gar nicht gemacht, um eine Tour zu kriegen, weil die habe ich eh schon, sondern um den Leuten was mitgeben zu können.
Aber das ist ja irgendwie auch eine positive Entwicklung dann, zumindest ja, bei dir vielleicht.
Ja, nein, eh, also ich finde das auch den viel schöneren Grund, ein Album zu machen als das andere.
Dieses Gezwungene quasi. Ja.
Voll.
Und wie kam es überhaupt? Also das ist Clara Lucia and the Quiet Version. Wie kam es dazu überhaupt?
Weil meine Stammband mit Wolfgang Möstl oder Lehmann und Peter Paul Aufreiter und Kathi Prima am Schlagzeug, wir sind irgendwie im Laufe der Jahre immer lauter geworden, was ich sehr schön fand. Und haben aber immer noch und jetzt auch wieder zunehmend Anfragen gekriegt von so, also gerade in den Bundesländern von so Venues und Clubs, die fast schon so mehr ins Jazz-Keller oder so gehen, wo ich halt gewusst habe, das geht sich nicht aus. Das haben wir ein paar Mal gemacht und da haben sich die Leute, also wenn sie sitzen und da dröhnen wir mit den Gitarren rein, das geht sich nicht aus. Das war unangenehm für alle. Und deswegen haben wir halt viele Konzerte nicht wahrnehmen können und dann ist eben so die Idee entstanden, ich glaube primär von der Kathi eigentlich, die dann gemeint hat, heißt, wollen wir nicht eine Formation machen, mit der wir sowas auch spielen können. Und die Kathi wollte eh immer, obwohl sie sehr gern und sehr laut Schlagzeug spielt, war sie immer eher ein Fan meiner ruhigeren Sachen.
Okay.
Und wollte mir eben eh dauernd so die ersten 2, 3 Alben, wollte sie immer gern, dass ich spiele, aber ich wollte nicht. Und dann habe ich so mich.
Also die ersten Alben von dir quasi,
ja,
die.
Genau, die eben diese noch ruhigeren, Kammerpop-artigen Sachen. Ja, und dann war das, ich habe mich da lange ein bisschen gewehrt dagegen und irgendwann habe ich gesagt, na gut, wen stellst du denn vor? Überlegen wir mal, wen wir da gerne dabei hätten. Und wir haben beide unabhängig voneinander überlegt und sind dann wirklich beide mit denselben, exakt selben Leuten angekommen. Und man dachte, okay, das ist ein Zeichen. Zeichen von ganz oben. Und dann haben auch idealerweise alle, die wir im Kopf hatten, zugesagt, was halt dann Bingo war. Ja, und so
kam es. Hast du mit diesen Musikerinnen schon zusammengearbeitet?
Ja, also die Kaya Meller an der Trompete, die spielt in der Stammformation schon manchmal mit. Mhm. Wenn wir irgendwie größere Sachen gespielt haben, dann haben wir eben sie dabei gehabt mit der Barbara Peierl am Sax. Da habe ich eben auch gemerkt, wie geil ich eigentlich Blech finde. das hat schon nochmal gescheit Gas gegeben. Deswegen ja, haben wir eben schon gewusst, die Kaya lieben wir. Und das Saxophon, wir haben aber dann hätte ich auch gern noch mitgenommen, aber dann wäre es schon wieder so ausgeartet. Und wir haben ja gesagt, wir wollen eher stiller und ruhiger sein und jetzt auch nicht 10 Leute auf der Bühne. Und die Claudia Kottal, mit der habe ich eben Theaterstücke schon gemacht und ist halt
auch Schauspielerin auch,
die ist
auch, oder?
Also primär Schauspielerin, kann man sagen. Aber ich habe eben gewusst, sie singt super und sie spielt ein bisschen Klavier und das passt. Und es ging uns auch eigentlich primär, was jetzt überhaupt nicht die musikalische Qualität der Performerinnen schmälern soll, gar nicht, aber uns war fast noch wichtiger, dass wir die Leute mögen, weil im Laufe der Jahre lernst du irgendwie, dass es wichtiger ist, dass du mit den Leuten auskommst, als wie die jetzt spielen konkret. Aber eben, die sind doch zufällig brillant alle, also das passt.
Hatten
sehr
auch
gut.
Zeit
irgendwie. Hatten, ja, mehr oder weniger, also es ist nicht ganz einfach, aber ja, es geht irgendwie. Also eben die Judith Ferstl, die Kontrabassistin, die ist wirklich schwer im Geschäft und mit der ist es ein bisschen tricky, weil die wirklich unglaublich viel spielt. Aber es geht, es ist machbar. Aber eben deswegen spielen wir auch nur einmal im Jahr und sehr geballt. Mhm. Das ist so ein bisschen das Familie-Lässig-Prinzip, das ich mir da abgeschaut habe, weil es ist anders, ist es nicht machbar. Und ich mag es auch lieber, dass ich Konzerte in einem Guss spiele und nicht so alle paar Wochen mal ein, sondern das. Ich komme gern rein und habe eine Routine und dann fängt es an, Spaß zu machen für mich. Und
auch so mit Proben davor, dass man sich
genau, da probt man halt eine Woche durch und das war's und nicht dann ja alle paar mal eine Probe und alle paar mal ein Konzert und das mag ich nicht so.
Okay.
Ich habe es gern, dass man einmal ordentlich probt und alles in einem Guss spielt und eben eine Routine da ist, weil die Routine macht mich dann ein bisschen die macht mich erst dann frei und dann kann ich es erst genießen, weil sonst bin ich dann eher so auf die Abläufe konzentriert und das macht mir keinen Spaß einfach.
Auch so ein bisschen in diesen Rock'n'Roll-Alltag zu kommen, ja. Also so unterwegs zu sein,
ja,
vielleicht.
Voll, und ja. Weil wenn man das immer nur so für ein Konzert irgendwo hintuckert, also abgesehen davon, dass ich es ökologisch sehr fragwürdig finde, jetzt für ein Konzert nach Hausnummer Vorarlberg zu tuckern, das reißt immer nur aus dem Alltag raus und reißt dich dann in eine neue Welt rein, aber nur für ein paar Stunden und dann wieder, also da bin ich nicht der Typ dafür. Habe ich lange gebraucht, das zu kapieren, aber jetzt weiß ich es. Und deswegen versuche ich nur mehr so kompakt wie möglich zu spielen. Und
wie viele Konzerte braucht das bei dir, bis du so selber das Gefühl hast, angekommen zu sein?
Gar nicht so viele. Also eigentlich meistens schon nach dem zweiten Konzert.
Okay.
Nach dem dritten dann auf jeden Fall.
Okay.
Aber es geht dann eh recht schnell. Aber ja, wenn wir eben nur ein oder zwei Konzerte spielen, dann habe ich immer so das Gefühl, eben
gerade. Jetzt fängt es erst an.
Genau, gerade so nach dem zweiten denke ich mir, so, los geht's. Und dann so, nein, jetzt fahren wir heim. So, fuck.
Ich bin in meinen jüngeren Jahren hin und wieder so Bands nachgereist, wo ich noch so Zeit gehabt habe.
Ach, das ist dann so schön.
Und wenn dann so ein, zwei Konzerte oft nur dann waren von einer Band, dann man musste dann wieder heim, weil halt irgendwas war. Gedacht, jetzt wird es erst so richtig anfangen.
Ja,
jetzt,
aber das
jetzt
ist genau
erst
das.
So ein bisschen gelöst und so.
Ja.
Das ist eine andere Perspektive jetzt
als Fan. Ja, aber es ist genau das gleiche Gefühl. Oder halt, du bist dann, es ist ein bisschen wie so ein Anrand gegen eine Wand. Du hast dann endlich die Energie und alles und dann musst du heimfahren. Und was mache ich jetzt mit dem? Das finde ich nicht so lernend.
Habt ihr da als Band oder du als Künstlerin auch so Rituale, um dann quasi auch schon beim ersten Konzert in diesen Modus zu kommen, in diesen Konzertmodus? Jetzt sind wir unterwegs.
Nein,
jetzt.
Nein, eigentlich nicht. Wäre wahrscheinlich gut. Aber ich bin da meistens noch so mit Organisatorischem und ich mache mir da immer selber, glaube ich, recht viel Stress. So habe ich alles mit und habe ich alles richtig verkabelt. Und das ist halt auch immer das, was eben dann alles wegfällt, wenn du jeden Abend aufpasst und du weißt schon, du hast alles mit und Setup, alles funktioniert.
Irgendwas geht sowieso immer schief.
Das ist natürlich das ist immer so. Aber eben zumindest weißt du mal, du fängst an und grundsätzlich funktioniert mal alles. Dass während der Show irgendwas dann eingeht oder plötzlich nicht funktioniert, ist klar. Aber das gehört dazu, leider. Also deswegen bin ich so gerade bei den ersten Konzerten immer, oder eigentlich nur beim ersten, bin ich meistens noch nicht ganz warm.
Das heißt, da erlebt man dann vielleicht noch eine verkopftere Clara Luzia auf der Bühne.
Ja.
Oder glaubst du, spürt das Publikum gar nicht so?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meistens jetzt gar nicht so, ich meine, ich habe jetzt nicht mit allen geredet natürlich, aber eben oft komme ich von der Bühne runter und denke mir, das war eine Katastrophe. Und dann sagen mir meistens die anderen in der Band, also wir haben auch immer ein ganz unterschiedliches, also vor allem die Kathi und ich, komplett diametral entgegengesetzte Wahrnehmung der Konzerte.
Okay.
Also wenn ich es eine Katastrophe fand, sagt sie, es war das beste Konzert jemals. und umgekehrt, es ist, deswegen hoffe ich immer, wenn ich mich beschissen fühle auf der Bühne, dass es wieder so ist, dass das nur mir so vorkommt und sonst niemandem anderen. Also ich glaube, man empfindet es auch selber immer schlimmer, als es ist, hoffe ich, glaube ich.
Ich stelle mir das total schwer vor, weil, ich meine, wenn ich jetzt nur als Gast hinkomme, okay, dann kann ich mich ja irgendwo hinten hinsetzen oder ich kann mich irgendwo verstecken. Und dann komme ich vielleicht noch, wenn ich jetzt keinen guten Tag gehabt habe, dann komme ich vielleicht nur in die Stimmung oder schaue es mir halt von hinten an und nicht von ganz vorne oder wie auch immer. Aber wenn du auf der Bühne bist, musst du ja gewisse, da hat man ja auch eine Verantwortung oder gegenüber dem Publikum. Das ist ja, ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, wenn man mal wirklich einen schlechten Tag hat. Man ist ja nicht immer gleich gut drauf oder fühlt sich nicht immer gleich gut.
Das stimmt. Es ist extrem schier, wenn man auf die Bühne muss und gerade gar nicht gut benannt ist. Das ist echt nicht lustig, aber es geht.
Oder reißt dich das Publikum dann oft auch irgendwie raus aus dieser naja, starre, wenn das passieren sollte.
Es setzt dann schon ein bisschen eine Art, also gerade, also ich hatte ein paar Konzerte, wo ich mir wirklich gedacht habe, eigentlich kann ich die jetzt nicht spielen in dem Zustand, aber eben, man hat eine Verantwortung dem Publikum gegenüber und dann musst halt durch. Und dann setzt schon auch so ein bisschen ein Mechanismus ein, dass du halt dann ein bisschen das runterspulst. Also es klingt jetzt gemeiner, es heißt jetzt nicht, ich versuche dann schon, eben ich versuche dann sehr im Moment zu sein und halt ans Publikum zu denken und dass die jetzt extra deswegen kommen sind und eine Freude haben wollen. Und dann kann ich das mittlerweile ganz gut ausblenden, wie es mir jetzt gerade geht. Aber ich glaube trotzdem, dass ein Teil des Publikums schon unbewusst mitkriegt. Also meine Energie ist halt natürlich dann nicht so, wie sie an manchen anderen Tagen ist. Also, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Leute jetzt wirklich merken und denken, irgendwas ist heute komisch, weil die wenigsten kennen mich jetzt. Sie denken sich höchstens, ja, sie ist genauso traurig wie ihre Lieder oder so, ja.
Aber vielleicht ist das auch dann so was Authentisches, wenn man halt merkt, okay, du spielst da jetzt nicht irgendwas auf der Bühne und versuchst jetzt irgendwie krampfhaft gut drauf zu sein, sondern es ist halt so, wie es ist. Und vielleicht ist dann oft diese Diskrepanz der Wahrnehmung unterschiedlich, weil die Menschen holt das dann vielleicht auch ab. Weil die
eben, also es passt ja zu meiner Musik. Insofern fällt es, glaube ich, nicht so auf, wenn ich todtraurig auf der Bühne stehe. Aber natürlich merke ich schon auch, dass ich mehr vom Publikum zurückkriege oder irgendwie mehr Energie generell im Raum ist, wenn ich total gut drauf bin und es genieße und dann rede ich auch mehr. Mhm. Also man merkt immer, wenn es mir nicht gut geht, rede ich fast nichts.
Okay.
Also wenn ich viel quassel, dann geht es mir gerade sehr gut. Und wenn ich oben stehe und einfach nur spiele und ab und zu halt sage, geht es euch gut, danke, dann bin ich nicht so gut benannt. Und das ist halt schon was, also je mehr ich rede, desto mehr merke ich immer, komm doch zurück vom Publikum, weil da halt dann mehr Verbindung auch entsteht und so. Ja.
Aber bist du heute lieber auf der Bühne als früher?
Ja, also ich bin noch immer nicht wahnsinnig gern auf der Bühne, muss ich sagen. Gehört nicht ganz zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Obwohl auf der Bühne, die Konzerte selber gehen eh, aber das Ganze rundherum, das Organisatorische stresst mich immer ein bisschen. Aber da stresse ich mich auch selber sehr. Aber ich bin jetzt nicht so die geborene Rampensau. Also ich mag lieber den Prozess des Schreibens und so allein daheim als jetzt auf der Bühne. Aber ich mag es schon lieber, ja. Also früher war ich immer einfach auch betrunken, muss ich sagen. Ich habe mich immer betrunken.
Davor schon.
Ja, und das finde ich jetzt auch rückblickend, war das überhaupt nicht fair dem Publikum gegenüber. Aber ich habe es nicht anders. Also ich konnte nicht nüchtern spielen. Das ist ja leider sehr verbreitet bei Bühnenmenschen, dass sie sich da irgendwie was reinballern, um überhaupt auf die Bühne gehen zu können, was ein bisschen absurd ist, weil man denken könnte, dann sucht er doch einen anderen Job. Aber das ist halt so, ja, der Mensch ist nicht ganz stringent an sich.
Das ist wie Schriftstellerinnen, die nicht eigentlich diesen Prozess des Schreibens nur als Qual empfinden oder so.
Ja, eben, es ist halt...
Das gibt's ja auch.
Ja, der Mensch kann halt sehr... sich widersprechende Emotionen gleichzeitig haben. Das ist ein bisschen ein Pech, aber macht es ja auch irgendwie, macht den Menschen ja dann auch interessant, wenn es nicht immer so geradlinig ist. Und eben, es gibt irgendwie natürlich diesen Drang, die Musik jetzt nicht nur im stillen Kämmerchen zu spielen und gleichzeitig, und auf der anderen Seite ist aber die Bühne auch meine größte Horrorvorstellung. Geht sich beides irgendwie aus. Kann eben dadurch auch zum größten Glücksmoment werden. Also wenn es so, es gibt eben, und das gibt es halt wirklich eindeutig nur jetzt, und das habe ich nie erlebt, wie ich betrunken auf der Bühne war. Das kann man, glaube ich, betrunken auch in dem Maß nicht wahrnehmen, oder ich zumindest nicht. Dieses Glücksgefühl und diese Verbundenheit, die manchmal bei Konzerten im Idealfall entsteht, mit dem Publikum, mit der Band, mit dem, das ganze Ding, wenn das auf einmal, wenn alles ineinander greift und da so eine Magie entsteht, das ist dann, ich mir denke, ja, deswegen ist es gut, auf die Bühne zu gehen.
Dieses Überwinden quasi auch, dieses, ist es Lampenfieber, ist es so wirklich Nervosität, was dich da plagt?
Wahrscheinlich schon. Also ich habe zwar immer groß rausbesaunt, ich habe überhaupt kein Lampenfieber und keine Bühnenangst, aber jetzt muss ich halt sagen, naja, weil ich immer besoffen war. Da habe ich es halt nicht bemerkt. Und warum war ich besoffen? Weil ich Lampenfieber hatte, vermutlich. Also ich habe mir halt Lampenfieber immer so vorgestellt, man steht vor dem Auftritt hinter der Bühne und denkt sich, oh Gott, ich will nicht raus. Und das hatte ich halt nie. Also mir war das egal, dass ich da jetzt raus muss. Aber ich bin halt total gereizt und sehr nervös und habe sehr dünne Nerven die Tage davor. Und irgendwann so vor ein paar Jahren erst habe ich bemerkt, ach so, das könnte ja das viel zitierte Lampenfieber sein. Ich hatte nur immer eine sehr enge Vorstellung davon, was Lampenfieber ist. Mhm. Also würde ich heute sagen, ja, ich habe, glaube ich, Lampenfieber, einfach ganz banales Lampenfieber. Aber sobald ich auf der Bühne stehe, ist das eh weg. Das ist halt nur, ja, ist auch nicht immer. Also eben gerade dann auf Tour, nach dem dritten Konzert überhaupt nicht mehr. Aber es stresst mich halt schon. Und wenn das weg ist, wird es halt erst lustig für mich, weil dann da rede ich dann noch mehr und bin einfach viel gelöster und kann das dann auch echt genießen, weil vorher ist es einfach nur Arbeit. Und da habe ich auch dann selten diese Magiemomente, weil ich da einfach viel zu abgelenkt bin, um irgendwas zu senden und zu empfangen quasi.
Aber vielleicht ist dir die Musik dann und vielleicht auch diese Verbindung zum Publikum so wichtig auch, dass da halt so eine Art von Lampenfieber entsteht, weil wenn es da irgendwie vielleicht mehr wurscht wäre, dann hättest du das vielleicht gar nicht, oder?
Das sicher, das stimmt auch, ja, sicher. Natürlich habe ich einen Anspruch und eben sehe jetzt viel mehr die Verantwortung, auch die ich dem Publikum gegenüber habe. Das hatte ich früher alles nicht, da war ich eher so, ist mir wurscht und jetzt spiele ich halt und wer zuhört, hört zu und ob es gut ist oder nicht. Mein Gott, ich bin halt, wie ich bin. Und also da war ich eher so, da habe ich das auch nicht so durchüberlegt, was das heißt, auf einer Bühne zu stehen und ein Publikum zu haben, das kommt wegen dir und so. Da war das, ja, war ich relativ unreflektiert, was auch seine Berechtigung hat, aber ich bin froh, dass ich es jetzt ein bisschen anders mache.
Also wenn man schon, ich meine, du machst jetzt ja über 20 Jahre Musik und veröffentlichst Alben, hat sich das so quasi in dieser Zeit dann verändert?
Ja, und ich muss sagen, ich habe, was das angeht, sehr viel vom Manuel, vom Rubey gelernt.
In Familie Lessig.
Der Familie Lessig, genau. Spielt ja
zusammen.
Weil der immer davon gesprochen hat, eben von der großen Verantwortung, die man dem Publikum gegenüber hat und Konzerte absagen gibt es überhaupt nicht und mit 42 Grad Fieber auch noch auf die Bühne und so. Da war ich dann oft so, naja, so nein. Aber irgendwann habe ich es dann schon verstanden. Das hat einiges an Umdenken bei mir ausgelöst. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen wie der Manuel, also mit 42 Fieber würde ich mich nicht auf die Bühne stellen, aber ich habe leider eh nie Fieber, aber wenn ich wirklich krank bin, dann spiele ich schon nicht, weil das ist für niemanden schön. Dann. Aber sonst finde ich es schon gut, wenn man sich ein bisschen durchüberlegt, dass es da eine Verantwortung gibt.
Jetzt spielst du ja mit der Zweitformation, Band quasi, die andere gibt es ja auch noch, oder?
Das passiert ja
parallel.
Ja.
Spielt ja hauptsächlich, soweit ich weiß, Sitzplatzkonzerte.
Ausschließlich.
Da eine andere Aufmerksamkeit des Publikums auch zu spüren, weil das kann ja auch stressig sein, vielleicht auf der Bühne.
Ja, das stimmt.
Ohne da jetzt irgendwas auslösen zu wollen bei dir, aber stell mir vor, wenn man so sitzt und wirklich. Weil sonst, wenn man so steht, dann redet man vielleicht mehr mit dem Menschen.
Ja, nein, deswegen war ich auch nie Fan von Sitzpublikum. Das ist auch was, was ich durch Familie Lessig gelernt habe, weil da waren wir immer in so Hallen mit Sitzpublikum. Und da habe ich bemerkt, das ist gar nicht so schlecht. Und gerade eben, wenn man viel erzählt zwischen den Songs, ist es viel besser, wenn die Leute sitzen. Also ich merke auch, bei Stehpublikum rede ich auch deswegen nicht so viel, weil ich da irgendwie gehemmt bin, weil ich mir denke, die kriegen da schon Rückenweh wollen mir da jetzt nicht beim 10-Minuten-Monolog unbedingt zuhören. Wenn sie sitzen, habe ich da keine Skrupel. Aber Sitzpublikum ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung insofern, als dass man halt gegen so einen regungslosen Monolith ein bisschen anspielt. Mhm. Ja. Und deswegen fand ich das auch bei meiner Stammband immer, das geht nicht, weil da ist so viel Energie da von der Kathi, die da reinprügelt, und der Wolfi, der sich da hochschrauft auf der Gitarre. Und das ist wirklich unangenehm dann, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, du schießt da so viel Energie rein und die prallt ab und kommt zurück und erschlagt dich. Und das war fürs Publikum nicht schön, weil die haben sich irgendwie erschlagen gefühlt und wir uns aber auch. Und das, ja. Aber bei The Quiet Version geht das, weil da ballern wir jetzt nicht so diese laute Energie raus. Also es ist jetzt nicht energielos. Es ist jetzt nicht so, dass man da einschlaft, aber es ist eine ganz andere Kraft dahinter. Und da finde ich das Sitzpublikum sehr angenehm eigentlich. Und eben kann mehr erzählen, was ich auch erst jetzt bemerkt habe, dass ich das eigentlich ganz gern tue. Und
zwischendurch quasi
zwischen
auch,
den Liedern, ja. Und eben ein bisschen die Lieder erklären. Da habe ich eben auch die Erfahrung jetzt gemacht, dass das natürlich auch fürs Publikum, also die haben mich nachher sehr viel auf, oder primär dann auf die Lieder angesprochen, wo ich was dazu gesagt habe und gemerkt, okay, natürlich ist es ein hehres Ziel, dass man sagt, der Text spricht für sich selber, aber viele Leute mögen es dann schon, Anhaltspunkte zu kriegen und nicht alles selber interpretieren zu müssen.
Ein bisschen Kontext auch, ja, vielleicht zu, genau, haben.
Und ja. Und ich meine, mag ich ja auch als Zuhörerin. Also ich merke es ja bei mir selber auch, dass wenn ich ein bisschen mehr Hintergrundinformation zu einem Song habe, kann ich viel ganz anders connecten damit. Und ja, das fand ich eigentlich sehr schön auf dieser letzten Tour.
Es ist ja auch, ich weiß nicht, wie es dir dann als selber als Musikhörerin geht, aber manchmal, mir kommt so vor, manchmal hört man sehr genau auf einen Text und da steht der Text so im Vordergrund. Manchmal lässt man sich aber da reinfallen und es ist fast ein bisschen egal, ja, um was es im, ja, Text geht. Und das muss gar nicht heißen, dass der Text jetzt nicht gut ist oder, ja, nicht relevant oder so, aber das ist total unterschiedlich, ja, irgendwie.
Ja, das habe ich mir auch schon oft gedacht, dass es komisch ist, dass ich manchmal überhaupt nicht, also da höre ich ein Lied jahrelang und weiß eigentlich überhaupt nicht, worum es geht. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich hat das halt einfach mit Aufmerksamkeit zu tun. Wenn irgendwas in der Musik ist, das dich total catcht, dann hängst dich halt eher daran auf. Und manchmal eben hängt man sich mehr am Text auf und die Musik ist zweitrangig. Ja.
Wie ist das bei dir beim Songwriting für so ein ruhigeres Projekt? Wie hat sich das für dich verändert?
Ich tue mir an sich generell leichter, ruhige, traurige Sachen zu schreiben. Die fallen mir relativ leicht. Und irgendwie so energetischere, lautere Sachen fallen mir meistens schwerer. Und sie werden auch, meistens sind die auch ursprünglich als ruhige Lieder konzipiert und werden dann erst im Bandgefüge.
Okay.
Zu lauten Nummern. Also ich schreibe wenige Nummern jetzt wirklich als laut angelegt gehabt, weil ich halt auch, ich schreibe das halt allein auf der Gitarre daheim und das ist halt nicht laut.
Der Prozess ist eigentlich nicht so viel anders jetzt.
Nein, es macht eigentlich sehr wenig Unterschied. Ja. Ja.
Also müsste dieses Projekt, wenn man das so bezeichnen will, ja viel näher an dir dann auch fast sein, oder? Oder am Herstellungsprozess?
Ja, irgendwie schon. Ich meine, was halt bei den ruhigen Nummern oder generell jetzt bei dem Album, habe ich halt wirklich alles, was da drauf ist, habe ich halt genauso geschrieben. Und bei der Band, bei der Stammband, habe ich ein bisschen mehr, schreibe ich ein bisschen weniger. Mhm. Also da macht der Wolfi dann schon noch Sachen auf der Gitarre, die ich jetzt nicht ihm gesagt habe, dass er es machen soll. Aber der Bur macht's heute. Nein, aber das ist ja gut so, das soll er ja. Aber eben da gebe ich nicht ganz so viel vor. Also ich habe schon noch mittlerweile, das hat sich halt im Laufe der Jahre auch so entwickelt, ich tue mittlerweile total gern arrangieren, das habe ich früher überhaupt nicht gern gemacht. Mhm. Und komme halt jetzt schon eigentlich immer mit dem fertig arrangierten Teil und sage, so klingt es. Aber bei der Stammband, passiert dann oft schon noch was, eben dass es zum Beispiel dann doch wesentlich lauter wird. Also wenn die Kathi da mal drüber geht, wird es dann meistens sehr laut. Und das ist aber auch gut so. Und bei dieser Band jetzt, weil die auch nur als Live-Band konzipiert war, also die wollte ich, da habe ich gesagt, ich mache jetzt Material, wo ich alles fertig geschrieben habe. Mhm. Und ich brauche jetzt einfach Leute, die das dann genauso spielen. Also das ist jetzt keine Band, die da jetzt kreativ sehr viel mitmacht, sondern das habe ich halt auch bei den unter Anführungszeichen Einstellungsgesprächen gleich gesagt. Ich verstehe, wenn wer sagt, das interessiert mich nicht, weil muss man auch mögen als Musikerin, dass man sagt, okay, ich habe da jetzt nichts mitzureden, ich spiele das nur runter. Verstehe ich, dass das nicht alle wollen, aber sie haben alle gesagt, ja, okay, passt.
Nachdem sie sehr viel beschäftigt sind.
Genau, ich wollte gerade sagen, eben das geht, glaube ich, halt auch nur, weil sie eh genug andere Projekte haben, wo sie mehr kreativen Freiraum haben. Bei mir haben sie keinen. Aber ich meine, das war auch immer eine große Hürde für mich, weil ich hatte ja schon mehrere Bands, wo es eigentlich so war und ich habe es aber nie so klar kommunizieren können, weil ich eben immer dachte, das ist ja urgemein, du kannst ja nicht eine Musikerin holen und der dann sagen, du spielst jetzt nur das, was ich dir sag. Aber dann haben wir gedacht, naja, aber ist jetzt nichts Böses und wenn du es vorher sagst, kann man sich ja entscheiden, dafür oder dagegen. Und ja, das habe ich halt diesmal endlich geschafft. Es wird auch Zeit nach 100 Jahren. Und ja, es war niemand beleidigt. Also wenn man es vorher klar macht und sagt, worum es geht, dann ist eh viel möglich.
Das war ja bei dir immer so, also lustig unter Anführungszeichen, dass du, glaube ich, dann teilweise die Band war dann Clara Lucia und dann aber du quasi auch.
Ja, na und eben, also das war eben das. Ich habe mich so nicht getraut zu sagen, ja, Clara Lucia bin ich und habe dann immer dieses Ding, Mantra gehabt, na, Clara Lucia bin nicht ich, sondern die Band, was, ja, aber es war halt eigentlich schon ich, weil ich habe ja das geschrieben und die Arbeit gehabt, und aber ich habe es nicht geschafft, weil ich fand das so, ich war da noch ein bisschen sehr im Schwarz-Weiß-Denken, so hopp oder drop, es wäre ja gegangen zu sagen, das Clara Lucia ist schon ich, aber ich habe eine Band und die redet auch viel mit, aber natürlich bin das ich. Und aber irgendwie dachte ich, es gibt nur Band, die bei allem mitredet oder Solo-Artist und ich muss mich jetzt entscheiden quasi. Oder ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich sage, Clara Lucia bin nur ich, dann verleugne ich die Arbeit der Band, was ja so nicht stimmt, aber ja.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch ganz angenehm, sich hin und wieder auch hinter so einer Band-Identität ein bisschen zu verstecken, oder?
Na, das also war es so gar Person. Nicht so. Ich hätte eigentlich lieber gehabt, ich hätte eigentlich gern gesagt, dass ich Clara Lucia bin. Aber eben, ich habe so Angst gehabt, dass ich der Band zu wenig Raum gebe oder eben sie nicht wertschätze genug, weil sie haben ja auch wirklich viel beigetragen. Also die haben ja schon, denen habe ich ja nicht gesagt, was sie zu spielen haben. Der Nefzka hat ihnen gesagt, was sie zu spielen haben. Aber ich meine, die haben ja schon maßgeblich zu dem Sound beigetragen und deswegen habe ich so das Gefühl gehabt, ich schuld ihnen jetzt, das so zu kommunizieren, dass wir alle sind. Aber ja, heute würde ich es nicht mehr so machen, weil eben es gibt Nuancen und nur wenn man sagt, das ist jetzt die Band, die das live mit mir umsetzt und im Studio und das bin ich, heißt ja dann nicht, dass jetzt die Arbeit der Band nicht gewertschätzt wird. Aber das ja sind halt Lernprozesse und natürlich auch, ja, das ist so ein Issue, ein ganz persönliches von mir, dass ich immer das Gefühl habe, ich schuld allen irgendwas, die sich mit mir abgeben oder die was mit mir machen. Das ist halt, ja.
Woher kommt das? Weißt du das?
Nein, das suche ich seit Jahren in diversen Therapien. Ich weiß es nicht, aber es ist wirklich ein bisschen nervig. Aber es wird besser langsam. Also ich glaube, mit 90, 100 bin ich dann so weit, dass ich schuldenfrei bin. Hoffentlich.
Man ist nie fertig mit sich selber,
nein,
oder?
Nein, eine ewige Baustelle.
Aber das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal auch, dass deutsche Nummern auf einem Album sind, oder?
Ja, stimmt das? Das stimmt, ja.
Wie ist das für dich?
Gar nicht so speziell, weil ich habe das eh immer gemacht. Ich habe es nur nicht veröffentlicht. Das war eine klare Entscheidung damals, wie ich Clara Lucia gemacht habe. Da habe ich mit meinem damaligen Produzenten, mit dem Nefzke, eben gesprochen darüber. Und dann habe ich gesagt, nein, also mischen war klar, will ich nicht, weil das für mich schon zwei sehr unterschiedliche Soundfarben sind, das Deutsche und das Englische. Und nachdem ich aber schon die Ambition hatte, dass das potenziell auch außerhalb des deutschsprachigen Raums gehört werden soll, war dann halt klar, ja, dann mache ich Englisch, weil mit Deutsch wird man halt nur im Dachraum gespielt. Und das hat funktioniert. Komischerweise habe ich sehr viel Airplay in Frankreich, was sehr schräg ist, aber wie auch immer. Und
schon über die ganzen Jahre? Also,
ja, okay. Ich hatte auch eine Zeit lang ein französisches Label. Ja. Vielleicht sind das noch, aber ich meine, das hatte ich nur kurz, das hat jetzt auch gar nicht so viel, aber ja, ich weiß nicht warum. Und in Spanien, das kann ich mir noch erklären, wie in Clara Lucia. aber Frankreich finde ich erstaunlich. Ja, aber ist, wie es ist und freue mich. Aber eben mit deutschen Titeln wäre ich wahrscheinlich in Frankreich jetzt nicht so viel gespielt werden. Aber wer weiß, keine Ahnung.
War das damals auch der Zeitgeist so ein bisschen, dass man halt nicht deutsch singen
wollte? Ja, war sicher auch. Damals haben fast alle befreundeten Bands, also da hat niemand auf Englisch auf Deutsch gesungen. Aber es war auch, ich bin halt sehr mit englischsprachigem Pop sozialisiert, muss ich halt auch sagen. Also da gab es nicht so viel Deutschsprachiges in meiner kleinen Welt. Doch SDS habe ich als Kleinkind viel gehört, aber wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich jetzt so schreibe, komischerweise. Ich meine, gut, Steirisch war jetzt doch nicht meine Muttersprache, aber Englisch auch nicht, also insofern, ja, egal. Aber eben bei The Quiet Version, also ich habe schon immer gern geschrieben und gesungen auf Deutsch und jetzt vor allem in den letzten Jahren durch die viele Theatersachen, wo ich eigentlich, wenn ich gesungen habe, auf Deutsch gesungen habe, habe ich dann auch ein bisschen mehr Lust gehabt, das doch wieder mehr zu machen. Und dann bei The Quiet Version dachte ich, das ist jetzt die Möglichkeit, dass ich das...
Passt das für dich auch besser in diesen ruhigeren Rahmen?
Ja, glaube schon. Und eben für mich passt es nicht zur Clara Lucia Stammformation. Da kann ich jetzt nicht auf einmal auf Deutsch switchen. Das finde ich irgendwie schräg. Mhm. Und das ist halt jetzt ein neues Kapitel der Quiet Version und eine neue Band. Und das ist jetzt für mich so ein bisschen ein Experimentierfeld. Oder ich nehme auch an, falls das länger bestehen bleibt, wird das vermutlich ganz deutschsprachig werden.
Okay. Und jetzt sind die Konzerte auch so gemischt
quasi? Ja, also das Album spiegelt eigentlich die Konzertsituation. Okay. Wir hatten immer die erste Hälfte waren deutschsprachige Lieder, dann Pause und dann Englisch, weil ich brauche diese, also ich würde die auch nicht mischen wollen jetzt im Set, weil das ist für mich ein anderes Mindset und eine andere Welt und eine andere Soundfarbe. Und also mit der deutschen Sprache geht irgendwie auch, ist irgendwie eine andere Welt, ja. Also deswegen braucht es die Pause oder eben auf der Platte das Seitenwechseln. Und so geht sich das aus. Aber ja, ich glaube, längerfristig wird das Deutschsprachige dann das Englischsprachige verdrängen.
Hast du da das Gefühl, dass du mit den deutschen Texten so ein sitzendes Publikum auch irgendwie direkter erreichen kannst?
Ja, doch. Sicher. Ja, kann ich nicht mehr dazu sagen. Ja.
Ja. Ja. Und es gibt auch eine Pause quasi in den Konzerten.
Das ist so ein richtiges...
Aber da vermischt sich ein bisschen so diese andere Tätigkeiten. Es hat ja schon was Theaterhaftes dann fast, oder? Mit so Pause dazwischen.
Na, aber auch das habe ich mir eigentlich vom Familie Lessig abgeschaut. Ja. Dort wurde das so gehandhabt und am Anfang fand ich das halt alles eine Katastrophe. Sitzpublikum, oh mein Gott, Pause, seid ihr verrückt? Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so schlecht, obwohl ich echt, echt kein Fan von Pausen bin. Also ich mag das gar nicht, weil das so rausreißt. Aber eben, gleichzeitig eröffnet es die Chance, dass man im zweiten Set ganz ein anderes Kapitel aufmacht und deswegen eben dann auch die Idee, da könnte ich ja dann endlich meine deutschsprachigen Banger raushauen.
Aber was machen so Musikerinnen in der Pause? Denkt man sich dann, oh Gott, irgendwie müssen wir ein bisschen die Stimmung ändern im Saal. Wir müssen noch was umstellen. Passiert sowas in der Pause noch?
Nein.
Oder trinkt man dann nur schnell was? Und
da wird es gesoffen und gekokst bis zum Abwinken. Nein, da passiert nicht so viel. Also ich tue da auch nicht jetzt irgendwas umstellen. Höchstens, dass man noch was verkürzen oder so. Verlängern geht meistens eh nicht, weil wir haben nur die Lieder, die wir halt haben. Ja, ab und zu wird eben, wenn wir merken, okay, die Zeit, wir haben irgendwie einen engen Zeitplan oder so, dann sagen wir, okay, vielleicht schieben wir die eine Zugabe noch ins Set und dafür machen wir weniger Zugaben oder so. Aber sonst passiert nichts Aufregendes in der Pause. Wir gehen aufs Klo und ja, da trinke ich dann meistens.
Auch praktisch.
Ja, ist ganz gut. Und da trinke ich dann meistens schon ein Bierchen dann in der Pause. Davor trinke ich meistens keines mehr,
glaube ich. Nicht mehr?
Nein, nicht mehr, ne. Es ist echt, es hat was, ein Konzert nüchtern zu spielen. Eine neue Erfahrung.
Das ist doch gut.
Ja.
Es gibt das schöne Lied Utopie auf dem Album. Und ich glaube, seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, bist du auch teilweise wieder aufs Land gezogen. Stimmt das?
Mhm.
Ist das noch?
Jetzt ziehe ich gerade wieder zurück.
Du ziehst wieder zurück, okay. Ich habe mir gedacht, ob das für dich, ob du dir da so deine eigene Utopie geschaffen hast auch. Oder ist das zu weit hergeholt jetzt, dieser Gedanke?
Naja, kompliziert. Weil, also ich habe das Lied schon draußen geschrieben, ursprünglich für Familie Lessig, nämlich schon 2018. Insofern kann ich es noch nicht draußen geschrieben haben. Aber ich glaube doch. Dann muss
das ist schon eigentlich eine alte Nummer.
Es ist eine alte Nummer, die mir aber nicht gefallen hat. Nur der Refrain hat mir gefallen. Das ist der auch jetzt der Refrain ist. Aber die Strophen haben mir nicht gefallen. Deswegen habe ich das dann, da bin ich irgendwie angestanden, habe das dann ad acta gelegt. Und eben im Zuge dieses neuen Projekts, wo ich eben so meine Unterlagen durchgegangen bin und gesucht habe nach deutschsprachigen Nummern, bin ich wieder über das Lied gestolpert und habe mir gedacht, oh, das ist, der Refrain ist wirklich schön, aber die Strophen sind nach wie vor richtig schlecht. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und das neu geschrieben. Und dann fand ich es schön. Aber, was war die Frage? Ja, also das Landleben hat sich als sehr tricky rausgestellt. Das hat Sachen bei mir ins Rollen gebracht, die ich habe viel erwartet, dass das Landleben mit mir macht, aber das, was dann passiert ist, habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt. Ich weiß auch bis jetzt nicht so genau, was da passiert ist, aber nichts Gutes. Und deswegen komme ich jetzt wieder zurück.
Aber wie hat sich das ausgewirkt auf dich? Oder war das so, wie man sich in der Jugend oder wie du dich in der Jugend vielleicht gefühlt hast wieder? Oder?
Ja, es hat definitiv irgendwas getriggert. Ich kann nur nicht genau sagen, was, weil ich bin ja dorthin gezogen, wo ich herkommen bin.
Da, nicht weit davon oder direkt dort?
Ja,
oder?
Eigentlich mehr. Also nicht ganz in den Ort, aber in die Region, eben ins Retzerland.
Das ist schon Grenze zu
Tschechien, oder? Genau, ich bin halt aufgewachsen direkt an der Grenze und wir hatten das Haus halt ein paar Kilometer weiter.
Okay.
Ich bin aufgewachsen nördlich von Retz und jetzt haben wir das Haus südlich von Retz.
Okay. Also
von einem Suburb ins andere Suburb. Ich werde doch nie hinzogen, das war alles eine Reihe komischer Zufälle und Kathi wollte eben gerne in die Gegend dort, weil ich habe schon mal gedacht, ich bin nicht ganz sicher, ob ich dort jetzt hin will. Aber ja, hat sich dann so ergeben und war ja auch schön, aber eben es hat irgendwas ist passiert, was nicht gut war. Und ich habe halt dort auch gesehen, sehr bewusst dann, was alles kaputt worden ist, also was es alles einfach nicht mehr gibt, was in meiner Jugend noch da war.
Mhm.
Also vor allem eben so landschaftlich und so, es ist einfach wahnsinnig viel zubetoniert worden. Und ich meine, ich war ja in all den Jahren eh immer wieder draußen, aber da kriegt man das halt schon nicht ganz so mit, wie wenn man dann draußen lebt. Und das hat, glaube ich, sehr viel bei mir losgetreten, einfach an großem Schmerz, eben so täglich zu sehen, was, ich meine, auch in Wien habe ich gewusst, wir haben ein großes ökologisches Problem, aber da kriegt man das ja alles nicht so mit und auch so den Wechsel der Jahreszeiten nicht und Und draußen habe ich halt gemerkt, eben, es gibt keine Insekten, da ist nichts mehr. Da ist so viel tote Landschaft. Mhm. Und die Leute sagen aber immer noch, ich bin so gern in der Natur. Und ich denke mir, wo ist die? Wo wäre die jetzt genau? Weil da ist alles tot. Da lebt nichts. Und das hat mich sehr, also das hat mir ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Deswegen gehe ich jetzt wieder in die Stadt, wo ich weiterhin so tun kann, als wäre nichts.
Da kann man es besser ausblenden,
oder? Da kann man es viel besser ausblenden. Was jetzt natürlich eine fragwürdige Taktik ist, das ist mir bewusst, aber ich packe es wirklich nicht draußen.
Das heißt, das Haus wird wieder verkauft?
Ja,
oder?
Wer bitte ein Haus möchte am Land? Es ist wirklich schön, wir haben es total schön hergerichtet. Es ist urschön, aber ich packe es nicht. Es geht nicht.
Also es ist eigentlich, endet das letzte Album 2023. 2013 oder 2023,
das alles
verschwimmt schon. Das endet dann ja auch ein bisschen so mit dieser Weltuntergangsstimmung, oder? Und diesem,
ja.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der letzte Song heißt, aber
When
the World Ends.
ja.
Irgendwie ist mir das so hängen geblieben.
Ja. Ja, das Album geht auch, also das habe ich ja auch alles draußen gemacht und da geht es eh sehr viel um dieses, dass ich es nicht back. Draußen, so schön es ist draußen, aber es ist halt auch schier zu sehen, dass das Schöne alles den Bach runtergeht oder schon den Bach runter ist eigentlich.
Ja, und vor allem, also when the world ends, das ist ja nicht so, dass die dann einfach so endet, oder, denke ich mir, sondern es ist ja genau, was du sagst. Die Insekten gibt es dann nicht mehr.
Ja.
Und dann Es ist der schleichende Prozess
und das ist halt leider auch das Pech dieses Planeten, dass es so schleichend ist, dass wir halt echt vieles viel zu spät erst realisieren und es eben nicht so ist wie in Hollywood-Blockbustern, dass irgendwas Großes kommt, das knallt und wir sind alle weg, das wäre ja eigentlich ganz angenehm. Und so ist es halt ein langes Sichtum, das halt leider verhindert, dass wir endlich in die Gänge kommen, weil man halt wirklich sehr viel, so wie man jetzt dann auch an meinem Beispiel sieht, verdrängen kann, wenn man in der richtigen Umgebung ist.
Ja, die Menschheit wird so langsam abgeschüttelt von der Erde, oder?
Ja.
Und nicht mit einem
großen Schlag. Dusch. Ja.
Ja, und die Menschen sind ja auch so anpassungsfähig, habe ich das Gefühl.
Oder? Ja, leider wesentlich anpassungsfähiger als vieles andere. Oder ich meine, es wird uns auch sehr vieles überleben, muss man auch sagen. Das meiste wird uns eh überleben.
Also man muss ja auch irgendwie anpassungsfähig sein, sonst wäre es ja.
Aber so, also ich meine, das Hirn hat halt seine Grenzen und das merkt man eh schon. Also ich glaube, wir setzen uns ja permanenter, kompletter Überforderung aus, jetzt mit allen technischen Errungenschaften, die wir da so vollbracht haben in den letzten Jahrzehnten. Das ist ja alles viel zu viel Information und viel zu schnelle Information für unser doch noch recht unfertiges Hirn. Oder ist eh nicht unfertig, aber halt nicht gemacht für derartig viel und schnelle Information. Und da richten wir uns eh gerade ziemlich her.
Ja, und auch dieses Gefühl, mit Technik alle Probleme lösen zu können, oder?
Ja.
Das kommt ja noch dazu.
Ja, eine ziemliche Technik, hörig und Gläubigkeit, wie sagt man, ja. Ja, wir können ruhig alles hinmachen, weil es kommt irgendwann die große Erfindung, die uns weiter ein Leben ins Haus und Braus ermöglicht und die aber alles richtet. Ein frommer Wunsch.
Hilft dir die Musik dann noch zur Bewältigung dieses?
Ja, absolut. Die Musik und die Resteln von der Natur, die man noch hat. Also ins Grüne gehen. Obwohl es auch nach hinten losgehen kann, wenn ich dann eben die ganze Zeit nur, oh Gott, da lebt ja nichts mehr. Aber grundsätzlich ist halt ins Grüne gehen und die Musik absolut sind so. Oder Kunst generell, finde ich, merke ich immer mehr, also, oder wird mir immer bewusster, wie elementar wichtig das ist und wie sehr wir als Menschen das brauchen zur Bewältigung des Lebens an sich oder zum Verständnis und Erfassen des Lebens. Und es gibt ja immer diese Interviewfrage, glaubst du, kann Musik die Welt verändern und so. Ja, auf jeden Fall. Oder Kunst generell. Oder auf jeden Fall. Aber macht nicht nur Musik, machen viele andere Praktiken auch. Aber ich finde halt, das ist eines der Sachen, wofür ich Menschen wirklich bewundere und Menschen an sich, dass wir Kunst schaffen können. Einfach nur, die gar nicht jetzt, wo man gar nicht in Verwertungslogiken denken, sondern einfach, ich mache jetzt Kunst, um mich zu verbinden mit der Welt, mit anderen, oder um die Welt besser verstehen zu können oder meinen Platz zu finden oder so. Und das finde ich total toll, dass wir das machen und dass wir das können und was da so entsteht. Da mag ich dann Menschen doch ganz gern.
Hast du da schon so ein bisschen so einen, oder spürst du so einen Auftrag, das auch zu machen? Also auch so Lieder wie, ist ja auch eine aktuelle Single, Matter of the Heart, zu schreiben, die ja doch irgendwie diese zusammenbrechende Welt spiegelt, dieses Lied, aber trotzdem irgendwie habe ich zumindest das Gefühl gehabt, so, doch so einen Hoffnungsschimmer in sich zu tragen, auch wie das Lied klingt. Also es ist jetzt.
Jetzt rennt man komischerweise gerade die Gänsehaut. Naja, ich versuch zumindest schon immer, dass ich nicht total reinkipp ins Fatalistische und denke halt, ja, die Verbindung ist das Wichtigste, das wir haben. Und wenn wir das verlieren und halt gerade in der jetzigen politischen Situation gibt es halt sehr viele Kräfte, die sehr dafür arbeiten, dass wir uns möglichst fragmentieren als Gesellschaft und Gesellschaften. Und dem muss man vehement entgegentreten, indem man Verbindung herstellt. Und das ist nicht einfach, also es ist wesentlich einfacher zu teilen, als Verbindung herzustellen. Auf der anderen Seite ist es auch eigentlich überhaupt nicht schwierig, aber halt in der jetzigen polarisierten Situation ist es schon ein bisschen schwierig. Und eben, ich meine, Social Media und all das arbeitet halt schon sehr dagegen. Auch wenn es behauptet, sozial zu sein, wissen wir ja alle, es ist jetzt nicht so wahnsinnig sozial letzten Endes. Und das sehe ich schon ein bisschen als meinen kleinen Auftrag, da beizutragen. Es ist auch mein ganz persönliches Thema. Ich tue mir selber wahnsinnig schwer, Verbindung herzustellen. Und ich fühle mich sehr unverbunden mit allem und allem. Also das ist jetzt nicht nur ein rein altruistisches Verlangen, sondern, oder ich will auch nicht immer nur an andere appellieren, sich zu verbinden. Ich meine das auch als Appell an mich selber. Ich muss das auch viel mehr machen. Und es fällt mir nicht leicht. Bin jetzt nicht die große Verbinderin, aber ich weiß, dass es sehr wichtig ist und dass es auch sehr belohnt wird. Also Momente der Verbindung sind enorm kraftvoll und sehr ermächtigend. Und ich glaube, das ist eben letzten Endes unsere einzige Chance, auch um Demokratie zu praktizieren und zu erhalten und zu verteidigen.
Es wäre so einfach, sich zurückzuziehen, oder? Und so einzuigeln und.
Und zu weinen und zu sagen, wir können eh nichts mehr tun.
Doomscrolling betreiben.
Ja, und eben, dem falle ich ja auch anheim immer wieder. Das ist eine gemütliche Position, aber eben letzten Endes eine ganz schlechte. Und auch nicht, also ich merke dann eh auch immer nach einer Zeit, es ist nicht befriedigend und es ist nicht gesund. Und ja, wir sind einfach soziale Wesen, da können wir noch so sehr den Lone Wolf anbeten, aber eigentlich können wir alle nicht ohne einander. Das ist halt der Mensch an sich, auch wenn wir das gern manchmal nicht so haben, aber es ist, ja, Menschsein ist eine Herausforderung, für mich zumindest, aber ich glaube für alle, mehr oder weniger.
Danke, das war jetzt ein total schöner Abschluss. Darf ich dir zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen
ja, bitte, gerne.
Stellen, die ich eigentlich
also
immer
gerne.
Stelle?
Gerne, wird sich herausstellen, aber...
Nichts Schlimmes. In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Puh, Ich kenne die meisten Städte dieser Welt ja nicht, also ist das total schwierig.
Kann ja auch in Österreich sein.
Da kenne ich ja auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich sitze einfach sehr viel zu Hause. Boah, schwierige Frage.
Vielleicht doch Wien bei dir.
Brigittenau.
Brigittenau.
Nein. Ich meine, ja, passt schon, aber nein.
Bist du noch in der Brigittenau?
Natürlich. Da werde ich.
Forever.
Ja, ich meine, das ist halt eine Eigentumswohnung von der Oma noch. Warum soll ich mir es schwerer machen, als es ist? Da werde ich ewig hocken. Ich weiß es nicht. Eben die meisten Städte dieser Welt kenne ich nicht. Und die paar, die ich kenne, fand ich alle fast manche gut. Paris würde ich gern wieder mal, da war ich früher viel. War ich jetzt schon lange nicht, möchte ich wieder hin. Aber
ist jetzt vielleicht nicht eine Frankreich-Spanien-Tour mal.
Ich will nicht mehr, also ich mache keine Touren mehr ins Ausland. Ich bleib zu Hause. Nein, weil das ist mir einfach zu viel geworden. Und wir haben auch immer den Hund mit und für den sind so lange Busfahrten. Das ist mir einfach alles zu mühsam geworden. Und Frankreich, Spanien haben wir eh früh, also Frankreich haben wir viel gemacht, Spanien habe ich eine Solo-Tour mal gemacht und ich bin nicht mehr so die große, auch dieses viele Autobahn fahren, da ist dann mein Öko-Herz auch immer ein bisschen beleidigt und oder eben gar fliegen, das mag ich halt gar nicht mehr. Und eben England-Touren waren halt immer mit Fliegen und mag ich nicht mehr. Deswegen spielen wir nur mehr Österreich und ab und zu noch Deutschland, mag ich aber auch nicht mehr. Da war es mit dem Hund in den Hotels immer so schwierig und ja, mein Radius hat sich sehr verschmälert und ich kann es mir mittlerweile leisten, dass ich Sachen nicht mehr mache und diesen Luxus gönne ich mir.
Ist ja auch schön.
Ja.
Nein, wenn man sich das erarbeitet hat quasi
ja, und nein,
das nicht hinaus muss.
Ja. Ich meine, ich hatte echt schöne Touren, das passt, aber been there, done that und jetzt reicht, dann ist es schon gut. Ja, also ich kann mit Stadt jetzt leider keine knackige Antwort geben.
Aber könntest du dir vorstellen, dass du wirklich nur noch an einem Ort auftrittst und alle Menschen kommen?
So Adele-mäßig?
So Residency oder wie nennt man das?
Residencies finde ich sehr schön und finde ich ein bisschen schade, dass das bei uns überhaupt nicht. Aber gut, dazu sind wir irgendwie zu klein. Mhm. Und in Wien im vorigen Pass wird das ja eh ein bisschen praktiziert. Aber eben so, wie es halt in New York und so großen Großstädten ja wirklich gibt, oder Las Vegas, ja. 50 Wochen, geil, ich meine, da hat man dann wirklich eine Routine. Ich glaube, da wird mir das dann schon wieder zu viel Routine, das brauche ich dann auch nicht. Aber an sich, ja, wären Residencies für mich. Wir haben mit Familie Lessig ja auch so 3-4 Shows hintereinander gespielt, in ja 4 oder waren es sogar 5 im Stadtsaal, super. Mhm. Das ist total schön, du musst nicht aufbauen, du brauchst keinen Soundcheck mehr, das ist ein Traum, da fällt eben all das Unangenehme weg und du hast nur mehr das Konzert und das ist dann richtig schön. Da spiele ich schon gern Konzerte, aber eben, das spielt es halt nicht.
Man muss sich nicht mehr auf den Raum quasi neu einstellen, ja. Weil man weiß circa wie.
Genau, du weißt schon, du kennst alles und ja, alles steht, du musst nichts herumschleppen und all das Mühsame halt. Weil bis du dann wirklich das Konzert spielst, bist du schon so fertig vom ganzen Tag, der davor war, das ist ja nicht lustig. Und wird halt mit zunehmendem Alter nicht lustiger.
Ich wollte gerade sagen, man wird ja nicht jünger.
Man wird nicht jünger, nein.
Gibt es einen Film oder eine Serie, die dich irgendwie verstört haben zuletzt?
Ach, viele, alle eigentlich. Die Nachrichten eigentlich am meisten.
Die Nachrichten.
Die verstören mich wahnsinnig. ja, was habe ich jetzt gerade? Ah, ich habe jetzt gerade geschaut, wo ich dann gesehen habe, die ist eigentlich ziemlich alt oder von 2018 oder was. Years and Years auf BBC. Mhm. Die haben es jetzt halt wiederholt auf ZDF Neo. Die war sehr verstörend. Vor allem eben, ich habe mir ein paar Folgen angehört und habe mir dann gedacht.
Ich kenne das gar nicht. Um was geht es da?
Schirch. Es geht um eine Familie, die Lions, eine britische Familie. Und das wird halt so gezeigt, wie sich die durchs politische Weltgeschehen, aber auch das regionale politische Geschehen, wie sich da die innerfamiliären Strukturen verändern, wie es so zu Polarisierungen kommt. Und ich war eben so geflasht, weil ich mir gedacht habe, wie können denn die das, das ist ja tagesaktuell, wie können die das schon in einer Serie haben? Und dann habe ich eben geschaut, wann haben sie denn die gemacht? Okay. Und dann war so 2018. Okay. Und ich so, was? Wie können die das alles schon gewusst haben? Und dann haben wir gedacht, naja gut, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Naja. Aber es, also das hat mich sehr verstört. Und sie spielt halt dann so auch schon, es geht dann bis 2032. Und natürlich überzeichnen sie dann vieles, was so an technischen Möglichkeiten kommt. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht so schnell alles so passieren, weil da wird dann das Hirn auf eine externe Festplatte gelegt und so. Aber ich glaube,
naja, wer weiß.
Das wird schon irgendwann ähnlich so oder so passieren. Aber sie haben halt auch viel weniger Futuristisches drinnen, was echt, wo halt wirklich vieles, also ich dachte eben zuerst, das ist eine Serie von jetzt, weil es geht halt auch um Trump und so. Mhm. Es ist, also es hat mich sehr verstört. Also ich bin immer noch ein bisschen, ich habe da noch Zeit, weil ich mir dachte, ich kann es nicht weiter anschauen, weil es ist nicht gut für meine psychische Gesundheit. Aber ich habe mir es dann doch fertig angeschaut und bin jetzt fertig.
Also so und so fertig.
Ja, also Years and Years, wer sich gern eine volle Kanne Realität geben möchte, schaut das an oder lasst es besser bleiben.
Gibt es ein Buch, das du uns empfehlen kannst? Gerade.
Boah, ich bin immer so schlecht. Ich merke mir leider immer gar nichts. Aber ich habe tatsächlich gerade einiges Schönes. Ich lese jetzt gerade, ist immer empfehlenswert, die Caroline Emke. Mhm. Die hat gerade ihre gesammelten Kolumnen für die Zeit von 2015 bis jetzt rausgebracht. Respekt ist zumutbar. Mhm. Ist immer gut. Ist auch eben, sind halt diese Kolumnen, das hat eine super Länge, weil ich schlafe immer dann ein beim Lesen und da schaffe ich aber immer genau ein oder zwei, manchmal sogar drei. Das ist, und MK finde ich, ist eine sehr angenehme Denkerin und Kommentatorin der politischen Gegenwart. Sehr empfehlenswert. Ist gerade erschienen erst.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Das schönste Lied der Welt. Das ist täglich ein anderes, ein bisschen.
Was ist es heute?
Ich meine, ein sehr schönes Lied, wenn ich jetzt mich selber nehmen darf. Ist wirklich, also am Fluss ist für mich, das höre ich fast täglich und das höre ich nicht aus Eitelkeit. Ich höre auch meine Sachen immer eher als, klingt jetzt komisch, aber ich tue dann immer so, als wäre ich wer anderer und höre mir das mit fremden Ohren an. Ja, frag mich nicht. Und das höre ich, das habe ich mir jetzt schon in vieler verschiedener Identitäten angehört. Und ich fand es immer gut. Nein, aber das hat so eine eigene Stimmung und das habe ich halt aber auch, also das habe ich auch, weil sonst die Lieder schreibe ich irgendwie, sind irgendwie so ein Sammelsurium an vielem, aber das hat wirklich eine sehr, das ist an einer sehr konkreten Erfahrung oder Erlebnis, also da sehe ich halt genau den Ort, wo ich da war, an der Thaya und mit wem und ich habe zwar ein paar Sachen zusammengemischt, aber das hat halt alles sehr konkrete Bilder und Ereignisse.
Da versetzt du dich auch gern dann zurück?
Ja, oder? Auch wenn sie gar nicht eigentlich schön waren, aber trotzdem eben die Umgebung im Thayatal. Das Thayatal war auch jetzt sehr wichtig die letzte Zeit, weil es mir echt nicht gut ging und dort ging es mir immer, war ich dann immer so, okay, das war ein bisschen ein Rettungsanker und dieses am Fluss ist so, obwohl es auch so ein bisschen der Untergang war, war es aber auch, ja, wieder mal beides sehr widersprüchliches. Aber die Nummer ist, die ist für mich gerade das schönste Lied der Welt, auch wenn es sehr unspektakulär irgendwie daherkommt. Aber ich mag auch, muss ich mich jetzt selber loben, aber ich habe auch immer nie das Gefühl, dass das jetzt ich schreibe, sondern das kommt halt, das hängt in der Welt und durch mich kommt es halt dann nur raus. Und da gibt es halt diesen Satz, siehst du denn nicht, und wie ist das? Wie geht das Lied? Ich bin immer so schlecht bei den eigenen Texten. Ein Teil von mir treibt nebenan im Fluss, siehst du denn nicht, wer kämpfen muss? Und da da lasse ich ja offen, dass dieses Er, das kämpfen muss, ist das jetzt der Teil von mir oder der Fluss? Und das bringt aber so schön für mich auf den Punkt, weil es geht auch um beides. Es geht, ich ersauf grad und der Fluss geht auch gerade dem Bach runter. Nein, aber halt auch die Natur ersauft. Ja. Also es ist ja nicht nur ich leid, es leiden und halt dieses, wir sind alle eins und wir gehören alle zusammen und wenn es dem Fluss schlecht geht, geht es mir auch schlecht als Mensch und uns allen und das ist alles eins. Und das fand ich, da habe ich mich richtig gefreut und gedacht, ja, jetzt, das kommt zusammen, das ist jetzt nicht ein Lied nur über mich, sondern da geht es um alles. Und das finde ich immer gut, wenn das so
schön
zusammenpasst.
Was soll von dir, von deiner Kunst, von deiner Musik einmal bleiben?
Das Verbindende im Idealfall. Und ich glaube, das tut es ja eh schon. Ich meine, Musik verbindet ja an sich. Mhm. Also die, die es hören, sind dann schon verbunden mit die dies macht und die gemeinsam zum Konzert gehen, sind, also insofern habe ich eh schon was erreicht und das ist natürlich, das war auch immer so als Kind, wie ich halt gesagt habe, ich möchte mal Platten machen, war das immer so ein großes Ziel, so ich will Platten machen, weil wenn ich dann stirb, die Platten sind noch da. Das ist halt, ja.
Und da liegt sie.
Und da liegt sie und überlebt mich.
Du und irgendwelche letzten Worte für heute?
Ruhe in Frieden. Naja.
Danke dir.
Danke, Philipp.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.